Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Ich weiß noch genau, wie das war. 1987, die Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Datenmonster, das ich selbstverständlich auch boykottiert habe. Denen gebe ich doch nicht meinen Namen und meine Adresse. Bin ich denn verrückt? So, 3 Jahrzehnte später geben wir allein mit jedem Online-Einkauf nicht nur freiwillig unsere Daten, sondern längst das halbe Leben preis. Und dass das geradezu einlädt zum Missbrauch, das wissen wir eigentlich alle. Nur jetzt hat Facebook einen Skandal am Hals, für den sich Mark Zuckerberg sogar vor dem Europa- und dem britischen Parlament rechtfertigen soll. Die Geschichte nimmt ihren Anfang mit einer App namens This is Your Digital Life, ein Persönlichkeitstest, der auf Facebook platziert wurde. Und Nutzer, die diese App herunterluden, die stimmten zu, dass gespeichert wird, was sie mögen, wo sie sich gerade befinden und was sie teilen auf Facebook. Was sie nicht wussten, auch die Daten ihrer gesamten Facebook-Freunde wurden abgegriffen und weitergeleitet. Und zwar an die Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Daten von insgesamt 50 Millionen Nutzern. Damit haben sie dann Persönlichkeitsprofile der Facebook-Kunden erstellt, um offenbar in den amerikanischen Wahlkampf einzugreifen, zugunsten von Donald Trump. Indem man nämlich Menschen gezielt kontaktierte, um sie bei ihrer Wahlentscheidung zu beeinflussen. Das allerdings ist noch längst nicht alles. Über die skrupellosen Tricks der Datenkrake Juli Kurz.
Mitten auf Londons New Oxford Street, die Zentrale von Cambridge Analytica. Im Zentrum des Geschehens. Am großen Rad drehen, Wahlen entscheiden. So hatte sich der Chef der Datenanalysefirma in der Vergangenheit gerne präsentiert. In diesen Tagen ist Alexander Nix die mediale Aufmerksamkeit vor seinem Büro weniger recht. Und heute wurde er gefeuert. Der britische Sender Channel 4 hatte gestern eine Undercover-Dokumentation ausgestrahlt, darin ein Reporter, der sich als reicher Geschäftsmann aus Sri Lanka ausgibt und Wahlkampfhilfe von Cambridge Analytica möchte. Auf die Frage, was man machen könnte, um politische Gegner zu diskreditieren, schlagen die Chefs der Datenfirma unter anderem vor: Wir könnten ein paar Mädels zu dem Haus des Kandidaten schicken. Wir haben Erfahrungen mit solchen Sachen. Erpressungsversuche, fragwürdige Wahlkampfmethoden. Alexander Nix weist, bevor er suspendiert wird, gestern Abend den Fernsehbericht zurück, räumt lediglich in einem BBC-Interview ein: Ich bereue sehr, dass dieses Treffen stattgefunden hat und dass wir in übertriebener Weise über die Sachen gesprochen haben, die wir machen. Übertreibung, wirklich? Denn es sind nicht die einzigen Anschuldigungen. Seit Monaten bereits sind auch die britischen Datenschützer an Cambridge Analytica dran. In den medialen Fokus rückte die Firma nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Auch gegenüber der ARD brüstete sich Alexander Nix damals, wie man mit revolutionären Methoden der Datenauswertung Trump zum Sieg verholfen habe. Alles soll legal gewesen sein. Doch am Wochenende packt ein Whistleblower aus. Gewaltige Datensätze sollen mit einer Facebook-App abgegriffen worden sein. Nicht nur die Daten der Nutzer, sondern auch von deren Facebook-Freunden. Und das ohne deren Wissen. Ich brauchte nur 50 oder 100.000 User, um innerhalb kürzester Zeit einen gigantischen Datensatz zu erhalten. So haben wir innerhalb weniger Monate Informationen von über 50 Millionen Menschen erhalten.
Facebook-Records in the span of a couple months.
50 Millionen Datensätze. Abgegriffen. Einfach so. Die Daten von Facebook-Nutzern nicht geschützt. Chef Mark Zuckerberg geht dazu seit Tagen auf Tauchstation. Doch ob er diesmal damit durchkommt? Unter dem Hashtag Wo ist Zuckerberg oder Delete Facebook, Lösch Facebook werden die Rufe nach gesellschaftlicher Verantwortung des Internetgiganten lauter. Wir realisieren jetzt, wie wichtig diese Unternehmen sind, zum Beispiel was Wahlen angeht, auch in Europa. Dieses Jahr beginnt das Aufwachen. Die Politik wacht auf, wir Bürger wachen auf. Und es wird Zeit, dass auch die Tech-Giganten aufwachen. Denn wenn sie das nicht tun, dann wird es für sie starke Auswirkungen haben. Einst wurden die sozialen Netzwerke als Retter der Demokratien gefeiert. Jetzt fordern immer mehr Politiker in Großbritannien und in den USA mehr staatliche Aufsicht und Regulierung. Das Unbehagen wächst, das Vertrauen erodiert.
Jörg Schiep ist Journalist auch und vor allem für IT-Fragen und hat vielleicht Ideen, wie das, was da im Netz offenbar immer mehr ausufert, besser kontrolliert werden kann. Guten Abend, Herr Schiep.
Guten Abend, Frau Mioska.
Für alles gibt es Regeln in Deutschland, aber das Internet lässt sich nicht regulieren, stimmt das?
Es lässt sich schon regulieren, man will es nur nicht. Es gibt kein Konzept, wie das denn geschehen soll, welche Regeln, welche Leitplanken und vor allem Gesetze es geben soll. Das ist in Deutschland so, das ist in Europa so und so entsteht ein Vakuum und das nutzen die amerikanischen Online-Dienste nur zu gerne aus. Sie machen ihre eigenen Regeln und im Grunde genommen machen sie, was sie wollen, quasi Wild-West-Methoden. Deswegen, das muss sich dringend ändern, damit sich solche Fälle auch in Europa gar nicht wiederholen können.
Aber wie funktioniert denn das überhaupt? Wie können denn überhaupt deutsche Gesetze funktionieren, wenn allein schon die Server der Internetgiganten irgendwo am anderen Ende der Welt stehen?
Naja, wir müssten einfach nur sagen, in Europa, in Deutschland, dass uns das nicht interessiert, wo die Server stehen. Wir könnten natürlich auch vorschreiben, dass jeder, der in Europa tätig sein möchte, der in diesem interessanten Markt unterwegs ist, einfach dafür sorgen muss, dass die Server zum einen in Europa stehen und dass natürlich ganz strikt alle Richtlinien, alle Gesetze, die wir verabschieden, auch eingehalten werden. Und wenn gegen diese Gesetze verstoßen wird, wird einfach der Stecker gezogen. Das wären ja mal klare Ansagen. Und dann würden sich die Online-Dienste schon ziemlich genau überlegen, ob sie auf diesem Markt unterwegs sein wollen, Geld verdienen. Das tun sie ja im großen Stil und würden einfach diese Gesetze dann einhalten müssen, weil andernfalls würde eben, wie gesagt, der Stecker gezogen, dann wäre einfach der Ofen aus.
Warum handelt denn die Bundesregierung nicht? Sie haben gerade gesagt, man will nicht.
Ich fürchte, dass einfach das Konzept fehlt. Ich sage nämlich nicht, dass das einfach ist, dieses alles zu regulieren, weil aber in den Jahren zuvor praktisch nichts passiert ist, haben wir eben eine Landschaft, die ganz wild ist. Und im Grunde genommen müssten wir genau hingucken. Also was ist juristisch zu klären? Welche Gesetze braucht es? Welche Regeln braucht es, die eingehalten werden müssen? Da muss man an ganz vielen Stellschrauben muss man da drehen. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Und deswegen bräuchte man ein ganz glasklares Konzept. Daran mangelt es einfach. Nur wenn es dieses Konzept gäbe, könnte man natürlich auch Gesetze erlassen. Diese ganzen Gesetze, die wir haben, die auch teilweise natürlich im Internet gelten, müssen aber eben auf diese neue Zeit angepasst werden. Ist eine Menge Arbeit und dafür scheuen sich die Politiker anscheinend.
Na, vielleicht gibt es da jetzt auch ein bisschen öffentlichen Druck. Es formiert sich ja hörbar immer mehr eine Art Kritik gegen diese Sammelwut der Unternehmen. Glauben Sie, es entsteht da wirklich eine Art kritisches Bewusstsein in der Gesellschaft? Denn wir geben ja alle freiwillig unsere Daten ständig ab.
Ja, Techlash ist da das Schlagwort. Das ist so ein Kunstwort, setzt sich zusammen aus Technologie und Backlash. Das ist ein englischer Begriff für Gegenreaktion. Und das kann man schon sagen, dass es diese Gegenreaktion im Augenblick gibt. Bislang war es immer so, dass es einmal die Jünger gab, die Technologie-Jünger, die alles toll fanden, was es an neuer Technologie gab. Und die kompletten Verweigerer, die alles blöd fanden, was es an neuer Technologie gab. Neu ist jetzt seit einigen Monaten, dass es auch was dazwischen gibt. Eben nicht nur Techniker, auch Forscher, Programmierer, Juristen, die sich einfach unterhalten. Wie muss das alles aussehen? Da gibt es verschiedene Bereiche, die zu klären sind. Die Angst zum Beispiel vor neuer Technologie wie Roboter, künstliche Intelligenz, die kaum zu beherrschen ist, selbstverständlich, oder auch autonome Fahrzeuge. Das Unbehagen, dass immer mehr Mobilgeräte im Einsatz sind, die ständig rund um die Uhr genutzt werden. Aber auch die Kritik an dem Wachstum, an der Macht, der Marktmacht großer Konzerne wie Google, Amazon und selbstverständlich Facebook. Da muss eine Menge passieren. Im Augenblick bewegt sich da was, eine riesige Massenbewegung ist das zwar noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung.
Ja, und jetzt sehen wir, jahrelang galten Facebook und Co. als Vorreiter der Demokratie, wenn Sie so wollen. Jetzt sehen wir, dass die Demokratie möglicherweise sogar gefährdet ist durch Vorfälle wie diesen jüngsten. Wird das vielleicht auch helfen, dass man mittlerweile auch von Seiten der Staaten eher bereit ist zu handeln?
Ich glaube, dass es leider immer solcher Beispiele bedarf, wie wir es jetzt haben. 50 Millionen Datensätze, das ist was. Wenn der einzelne Benutzer betroffen ist, dann rührt sich einfach nichts. Dieses Beispiel zeigt einfach, was es bedeutet, wenn gigantische Datenmengen an einem zentralen Ort, auch noch in den USA, gespeichert werden und wir da nichts tun können. Ein gutes Beispiel, dass wir unterwegs sein müssen, dass wir in die richtige Richtung gehen müssen und was unternehmen müssen. Besseres Beispiel als das gibt es nicht. Es ist dringend erforderlich, es muss was passieren. Denn in der Tat, die sozialen Netzwerke sind eigentlich asoziale Netzwerke. Sie fördern das Falsche, die Fake News und das Wahre und Richtige, das hat keine Kraft in den sozialen oder asozialen Netzwerken. Das muss sich dringend ändern.
Danke, Jörg Schiep, für Ihre Einschätzung. Gerne. Und unseren Umgang mit Facebook kommentiert nun unser USA-Korrespondent Stefan Niemann vom Norddeutschen Rundfunk.
Kennen Sie den Unterschied zwischen Amerikanern und uns Deutschen? Hier in den USA höre ich oft, wie tief Bürger ihrer Regierung misstrauen, mit welch fortschrittsgläubiger Naivität sie aber Großkonzernen wie Google oder Facebook begegnen. Wir Deutschen gelten dagegen als regelrecht datenschutzverrückt und fürchten bei Innovationen immer erstmal die negativen Folgen. Ich finde, der jüngste Skandal um Facebook zeigt, es ist höchste Zeit, aus unserem gesunden Misstrauen gegenüber Megakonzernen maßvolle Regulierung zu machen. Ein Weckruf an die Politik, weltweit agierende Internetgiganten endlich an die Kandare zu nehmen. Die schier grenzenlose Macht der Manager muss demokratischer Kontrolle unterworfen werden. Wie oft haben wir Zuckerbergs Beteuerungen gehört, verantwortungsvoll mit seinen Datenschätzen umzugehen. Doch seine Worte, sie sind nichts wert. Wer soll denn glauben, dass man bei Facebook nicht mitgekriegt haben will, wie russische Trollfabriken und andere während des Trump-Clinton-Wahlkampfes das soziale Netzwerk für die massive Verbreitung von Falschnachrichten nutzten? Wenn Facebook zuließ, dass bis zu 50 Millionen Nutzerdaten unrechtmäßig verwendet wurden, ist das zwar kein Datenleck, aber eine typische Verfehlung. Denn Zuckerberg erlaubt Drittanbietern, über Apps auf Facebook-Daten zuzugreifen. Seine Schwüre, die Privatsphäre künftig stärker zu schützen, sind schon deshalb scheinheilig. Dem US-Kongress reicht es jetzt. Abgeordnete und Senatoren wollen Zuckerberg zur Rede stellen und ihm gesetzliche Auflagen machen. Saftige Strafzahlungen drohen. Wir sollten unsere Regierung in dieselbe Richtung drängen, denn Facebook und Co. haben unser Misstrauen verdient. Auf beiden Seiten des Atlantiks.
Stefan Niemann kommentierte. Als in Deutschland das neue Kabinett endlich feststand, da sagte die Dame in Weiß in der Mitte, man hätte nun ein Buch voll mit Aufgaben, die wir umzusetzen haben. Und sie meinte mit wir natürlich alle miteinander in der Regierung. Das müssen die beiden Herren, die hier ganz außen stehen, der jüngere Jens Spahn und der erfahrene Horst Seehofer, irgendwie gründlich missverstanden haben. Denn sie tanzen aus der Reihe und bedienen seither ihre eigene Agenda. Die heißt, dem Konservativen, dem eher rechten Rande das Wort zu reden, ob nun, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre oder ein Hartz-IV-Empfänger mit seinem Geld doch ganz gut auskommen könne. Das nervt nicht nur den Koalitionspartner, nein, auch die CDU, einschließlich der Dame in der Mitte. Michael Stempfle.
Fast ist es so, als wäre ein Knoten geplatzt. Die Konservativen in der Union wie befreit. Da sind sie wieder, die ureigenen Themen, so heikel sie auch sein mögen. Der Schutz des ungeborenen Lebens etwa.
Wir hatten vielleicht zu lange die Zeit, als die Menschen auf den Straßen diskutiert haben und wir zu wenig.
Eine gewöhnliche Fraktionssitzung im Bundestag mit Regierungsmitgliedern. Doch einiges hat sich geändert. Merkel marschiert voraus und die Minister bedingungslos hinterher. Das war einmal. Jetzt darf man ausscheren wie Gesundheitsminister Spahn. Beispiel Werbeverbot für Abtreibungen. Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos. Aber in dieser Debatte wird manchmal gar nicht mehr berücksichtigt, dass es um ungeborenes menschliches Leben geht. Spahn steht nicht allein, keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, aber doch mehr Beratung, so Parteifreunde.
Ich höre immer wieder, dass die Beratungsgespräche relativ kurz sind. Das kann man natürlich in Frage stellen und diskutieren, ob da Verbesserungsmöglichkeiten sind. Da wird die Bundesregierung sicherlich genau hingucken.
CDU-Präsidiumssitzung gestern. Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer soll sich Spahn anschließend vorgeknöpft haben. In der Pressekonferenz danach wird klar, die Kritik richtet sich nicht gegen Spahns inhaltliche Position, sondern gegen seinen Ton.
Deswegen ist immer die Frage, auch bei solchen Formulierungen, dienen sie am Ende dazu, die Probleme, auch die von den Menschen empfundenen Probleme zu lösen, ja oder nein? Wenn sie dazu dienen, dann kann man es so formulieren. Wenn sie eher hinderlich sind, um diese Fragen zu bedienen, dann sollte man eher eine andere Formulierung wählen.
Die SPD mag ihren Augen kaum trauen. Während der Regierungsbildung hielt sich die CDU zurück. Jetzt plötzlich bestimmt die Union und nicht die SPD die Debatten.
Es ist insofern schwieriger, als dass die Union natürlich schon versucht, über einzelne Protagonisten ihr konservatives Profil zu schärfen und möglicherweise auch die Kanzlerin nicht mehr über die Autorität verfügt, da jeden einzufangen. Nur eine Bundesregierung kann nicht erfolgreich sein, wenn jetzt jeder Minister auf eigene Rechnung spielt.
Zurück zur Unionsfraktionssitzung. Merkels Wiedersehensfreude bei CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wirkt pflichtbewusst. Ob sie sich insgeheim dessen ausgeglichenere Vorgängerin Hasselfeld zurückwünschen mag, reine Spekulation.
Die Unionsparteien haben wieder eine breitere Aufstellung bekommen. Es ist nicht alles nur noch Mitte, sondern wir bilden das gesamte politische Spektrum von der Mitte bis zur demokratischen Rechten ab.
Dabei steht Merkel ja am liebsten in der Mitte. Doch dass es im neuen Kabinett mehr Debatten mit dem rechten Flügel geben würde, dürfte auch sie nicht überraschen.
Also wer die Mannschaft neu aufstellt und durchwirbelt, der darf sich auf ein neues Spiel freuen. Und das haben wir jetzt. Deswegen verstehe ich jetzt die Überraschung nicht, die manche da haben. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das unionsintern kritisiert wird. Ich fühle mich derzeit wohl.
Ein schnelles Ende der Debatten ist dann ja wohl nicht in Sicht.
Der Paragraph 219a, das Verbot für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, das bleibt einer der Streitpunkte in der Koalition, dessen Lösung vorläufig vertagt ist. Es ist nicht nur eine ethische Frage, die Befürworter und Gegner strikt trennt. Es ist eine Debatte der politischen Anschauungen geworden. Fast schon verzweifelt wendet sich nun eine Ärztin an Angela Merkel. Eine Ärztin, die auf ihrer Internetseite Abtreibungen anbot und dafür eine Geldstrafe zahlen musste. Christina Hähnel schreibt, eine religiös motivierte ideologische Minderheit habe die Hoheit im deutschen Internet. Und sie bittet, Merkel möchte das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch durchsetzen. Wie das derzeit praktiziert wird, darüber berichtet Alina Stiegler.
3 Jahre ist es her, dass sie ungewollt schwanger war, über einen Abbruch nachdachte. Im Internet suchte sie erste Informationen, doch traf hier vor allem auf hitzige Debatten von Abtreibungsgegnern.
Man fühlt sich eigentlich schon von vornherein gleich total verurteilt, so. Da man ja eben auch also diese sachlichen Informationen, die jetzt einfach ganz neutral das Beschreiben nicht finden kann.
Welche Praxis bietet Abbrüche an? An wen kann man sich wenden? Drängende Fragen in ihrer Situation. Doch Frauenärztinnen wie Helga Seiler dürfen nur im persönlichen Gespräch aufklären, keine Informationen veröffentlichen. Laut Paragraph 219a wäre das Werbung. Schon wer öffentlich macht, dass er Schwangerschaftsabbrüche durchführt, riskiert eine Anzeige. Mehreren Kollegen ist das schon passiert.
Und Verunsicherung und auch Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, die eben hohe Geldstrafen zahlen mussten, plus Prozesskosten, plus Anwaltskosten, was zum Teil auch existenzielle Bedrohungen von Praxen sind.
Die Befürworter des Paragraphen 219a sorgen sich um den Schutz ungeborenen Lebens. Unter ihnen gibt es aber auch radikale Gruppen. Im Internet veröffentlichen sie Bilder zerteilter Föten, ziehen Vergleiche zum Holocaust. Für Kersten Artus von der Beratungsstelle Pro Familia ist das eine gezielte Einschüchterung von Frauen.
In dem Moment, wo den Ärzten erlaubt werden würde, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, würde es den fanatischen Abtreibungsgegnern unmöglich gemacht werden, ihre Doktrin so im Internet zu präsentieren. Und es würde endlich eine seriöse, was ja auch von allen Medizinerinnen und Medizinern sowieso verlangt wird, eine seriöse Grundlage für Informationen geschaffen werden.
Auch sie hätte sich das damals gewünscht.
Ich finde, man muss einfach politisch, gesellschaftlich, im privaten Umfeld daran arbeiten, dieses Thema quasi zu enttabuisieren und aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, weil einfach das gehört zum Leben, wie alles andere auch.
Und dafür wünscht sie sich, dass in der aktuellen Debatte um Schwangerschaftsabbrüche mehr Stimmen wie ihre zu Wort kommen.
Die gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf mehr Geld freuen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Zum 1. Juli würden die Bezüge angehoben, teilte Sozialminister Heil mit. Im Westen steigen die Renten um 3,2%, im Osten um 3,4%. Die Anpassung orientiert sich an der allgemeinen Lohnentwicklung. Bis 2025 soll das Rentenniveau in West und Ost angeglichen sein. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben sich heute Zehntausende Beschäftigte an Protestaktionen beteiligt. In Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern gab es Warnstreiks im Nahverkehr, bei Kitas oder der Müllabfuhr. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro monatlich. Für VW gibt es wieder Ärger. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Marktmanipulation und ließ Büros in der Wolfsburger Zentrale durchsuchen. Ende 2015 hatte VW seinen Aktionären mitgeteilt, es gäbe bei 800.000 Dieselfahrzeugen nicht erklärbare CO2-Messwerte. Einen Monat später erfolgte der Widerruf. Die unterschiedlichen Mitteilungen erregten den Verdacht der Behörde. Der Handelsstreit mit den USA sorgt an der Börse weiter für Gesprächsstoff. Mehr dazu von Stefan Wolf.
China ist der wichtigste Handelspartner der USA, doch der Handel mit China ist US-Präsident Trump ein Dorn im Auge. Das Reich der Mitte verkauft sehr viel mehr Waren und Güter in die USA als umgekehrt. Deshalb will Trump die Zollschrauben deutlich anziehen. Am Anfang ging es nur um Zölle für chinesische Exporte von Stahl und Aluminium. 30 Milliarden Dollar sollte das die Exporteure kosten. Jetzt heißt es, dass die Zölle ein Volumen von 60 Milliarden Dollar haben sollen. Erhoben auf Technologie, Telekommunikation und geistiges Eigentum, wie Patent- und Markenrechte. Die drohende Eskalation eines Konflikts verunsichert die Wirtschaft. Der ZDW-Konjunkturindex, der die Erwartungen der Börsenprofis in die Wirtschaft misst, ist kräftig eingebrochen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier zeigte sich dennoch optimistisch. Ein Kompromiss bei Stahl und Aluminium aus der EU sei möglich. Diesen Optimismus teilt man in Wirtschaft und Finanzwelt offensichtlich nicht. Schon am Freitag können die neuen Zölle vom US-Präsidenten auf den Weg gebracht werden.
Die Börsendaten. Der DAX legte zu auf 12.307 Punkte. Der Dow Jones schloss im Plus bei 24.727 Punkten.
Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei sind tausende Menschen inhaftiert worden, auch Lehrer, Richter oder Journalisten, an deren Schicksal der Künstler Banksy mit seinem neuesten Bild erinnern will. Es prangt an einer Riesenhäuserwand in New York. Es ist die Waffe der Schreibenden, vor der Präsident Erdogan am meisten Angst zu haben scheint. Und so zählen Journalisten in türkischen Gefängnissen ihre Tage, die gar nichts verbrochen haben, außer zu schreiben. Für sie ist das Urteil, das heute in Straßburg gefällt wurde, ein großer Sieg, wenngleich der Europäische Gerichtshof eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit aussprach. Pressefreiheit ist kein Verbrechen. Christoph Kehlbach berichtet.
Es erinnert bewusst an Justitias Waagschalen, das Gebäude des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. In der Poststelle des EGMR gehen die Klagen der Menschen ein, die ihre Menschenrechte verletzt sehen. In den vergangenen 2 Jahren rund 30.000 aus der Türkei. Auch die beiden Journalisten Şahin Alpay und Mehmet Altan hatten geklagt. Sie kamen 2016 in Untersuchungshaft. Durch ihre Arbeit hätten sie angeblich die Gülen-Bewegung unterstützt, die Ankara für den Putschversuch verantwortlich macht. Der EGMR entschied heute, die U-Haft war Unrecht. Die Türkei habe dadurch unter anderem das Recht der beiden auf freie Meinungsäußerung verletzt. Dieses Recht garantiert, dass es in einer Demokratie möglich ist, einen Meinungsaustausch zu haben. Und wenn man Personen in Untersuchungshaft nimmt, weil sie ihrer Meinung Ausdruck verleihen, betrifft das nicht nur die Person selbst, sondern die ganze Gesellschaft. Der EGMR kritisierte auch, eigentlich hatte das türkische Verfassungsgericht im Januar die Freilassung der beiden aus der U-Haft angeordnet, aber die unteren Instanzen hatten das schlicht nicht umgesetzt. Jetzt also ein Signal aus Straßburg. Andere hatten weniger Erfolg. Cem etwa, der nicht erkannt werden will. Er hat früher in der Türkei selbst Jura unterrichtet. Nun hat er in Deutschland Asyl beantragt. Seine Klage gegen die Entlassung aus dem Dienst unzulässig, wie die von etwa 28.000 anderen Klägern. Straßburg ist erst zuständig, wenn der Rechtsweg im jeweiligen Land ausgeschöpft ist. Es scheint, der Gerichtshof versteht nicht, was in der Türkei passiert. Du kannst dort nicht den Rechtsweg beschreiten, um dein Recht zu bekommen. Die einzige Hoffnung ist Straßburg. Andere halten dagegen, die Verfahrensregeln müssten für alle Länder gleichermaßen gelten.
Kein Land möchte ja, dass ein internationales Gericht schon dann eingreift, wenn es überhaupt noch keine Gelegenheit hatte, Verstöße selbst zu prüfen und natürlich auch solche Verstöße zu sühnen oder zu beseitigen.
Die Frage bleibt, was bewirkt nun das heutige Urteil in der Türkei?
Das Straßburger Gericht hat bildlich gesprochen keinen Gerichtsvollzieher. Die einzelnen Länder sind in der Pflicht, Urteile umzusetzen. Das funktioniert beileibe nicht immer, liegt dann aber an dem Staat und nicht am Straßburger Gericht. Das hat heute sehr grundsätzliche Aussagen zu Rechtsstaat und Meinungsfreiheit gemacht, auf die sich andere auch berufen können.
Für die beiden Kläger des heutigen Falls hat das Urteil keine direkten Auswirkungen. Şahin Alpay kam schon vor 2 Tagen aus der U-Haft. Er steht jetzt unter Hausarrest. Mehmet Altan sitzt inzwischen in Strafhaft. Er war im Februar zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Zurück nach Deutschland. Die Zahl der Angriffe auf Moscheen und türkische Einrichtungen in Deutschland ist in den ersten Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Noch einmal Nachricht mit Susanne Daubner.
Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet, gab es bereits 37 Angriffe auf türkische Einrichtungen, fast 3-mal so viele wie im gesamten Vorjahr. In vielen Fällen werden pro-kurdische Aktivisten als Täter vermutet, vor dem Hintergrund der türkischen Offensive gegen Kurden in Syrien. Der irische Billigflieger Ryanair will die Mehrheit an der österreichischen Airline Laudamotion übernehmen. Wenn die EU-Wettbewerbshüter zustimmen, sollen die Österreicher sowohl im Linienverkehr als auch für Reiseveranstalter fliegen und Zugang zu Flugzeugen sowie Geld von Ryanair bekommen. Laudamotion hatte erst im Januar die Tochter der insolventen Air Berlin, die Fluglinie Niki, übernommen. 23 russische Diplomaten und ihre Angehörigen haben London heute verlassen müssen. Ihre Ausweisung ist eine der Sanktionen, mit der die britische Regierung auf die ihrer Meinung nach erwiesene russische Verantwortung für den Giftanschlag auf einen Ex-Doppelagenten und seine Tochter reagiert. Moskau bestreitet die Vorwürfe und hat seinerseits britische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert. Frankreichs früherer Staatspräsident Sarkozy ist heute für ein Verhör in Polizeigewahrsam genommen worden. Anlass sind Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Wahlkampf 2007. Bereits seit Jahren geht die Pariser Staatsanwaltschaft dem Vorwurf nach, der konservative Politiker habe seinerzeit millionenschwere Unterstützung vom libyschen Machthaber Gaddafi angenommen. Sarkozy bestreitet das.
Jeden Tag sterben auf dem Planeten Tierarten aus und das Leben wird ein bisschen weniger bunt. Selten erfahren wir davon und noch seltener ist das so spektakulär und bleibt im Gedächtnis wie beim Lonesome George, der letzten der Pinta-Riesenschildkröten, die vor 6 Jahren auf den Galapagos-Inseln starb. Oder die Goldkröten, die in den Bergwäldern Costa Ricas lebten und die seit 1989 niemand mehr gesehen hat. Und das hier, das ist Sudan, der nun auch tot ist. Das letzte männliche Tier der nördlichen Breitmaulnashörner. Wieder ein drohender Verlust der biologischen Vielfalt auf diesem Planeten. Über letzte Rettungsversuche berichtet Caroline Hoffmann.
Er war der letzte seiner Art. Das nördliche Breitmaulnashorn Sudan musste im biblischen Nashornalter von 45 Jahren eingeschläfert werden. Jetzt gibt es nur noch 2 weibliche Tiere, seine Tochter und seine Enkelin, die beide keine Kälber austragen können. Ein gewaltiger Augenblick für uns, denn er zeigt uns, wie ernst die Lage ist, wie real das Aussterben von Tierarten. Und dass wir etwas tun müssen, um zu verhindern, dass es den anderen Nashornarten, den Elefanten, den Löwen, genauso ergeht. Im Naturreservat Olpejeta in Kenia hofft man, Sudans Art noch retten zu können. Mit modernster Fortpflanzungsmedizin, künstliche Befruchtung im Reagenzglas, der Samen vor langer Zeit von Zootieren gesichert und dann eine Leihmutterschaft. Die konkrete Methode wird noch entwickelt. Im Moment können die Forscher die Eizellen bereits entnehmen, aber sie können sie noch nicht reifen lassen, damit sie befruchtet werden können. Wildtiere im Reagenzglas zu erzeugen, war bereits erfolgreich. Zum Beispiel bei dieser afrikanischen Antilope, dem Bongo. Er war fast ausgestorben. Man zeugte ein Tier durch Leihmutterschaft. Doch das Verfahren war aufwendig und teuer und so brachte man im Jahr 2004 lieber eine Gruppe Zootiere nach Kenia, um diese Art zu retten. Auch in Europa verschwinden Tierarten. Diese Samenbank sammelte schon vor Jahren Spermien des gallischen Hahns, damit das französische Symboltier immer nachgezüchtet werden kann. Sollte es klappen, Sudans Art doch noch zu erhalten, würde das laut Reservat 9 Millionen Dollar kosten, für 10 Kälber. Tierschützer fordern, sich lieber auf die Bedrohung durch den Menschen zu konzentrieren. Auch Sudan musste bis zuletzt streng bewacht werden. Seine Hörner waren extra abgeschliffen, denn Wilderer verkaufen solche in Asien für viel Geld als Potenzmittel. Es ist die Ignoranz, das sich nicht kümmern wollen, das Versagen von Regierungen auf der ganzen Welt, die das Aussterben nicht verhindern. Früher eingreifen. Dem nördlichen Breitmaulnashorn kann das nicht mehr helfen. Vielleicht anderen Tierarten auf der Welt.
Und noch Flugs zu Carsten Schwanke. Carsten, im Kalender steht, es ist Frühling. Hält sich das Wetter dran?
So ein bisschen. Immerhin war es ja heute in weiten Teilen Deutschlands recht sonnig und dann konnte man schon spüren, dass diese Frühlingssonne recht kräftig ist und man kann es sehen, auf diesem Zeitraffer aus dem Norden Nordrhein-Westfalens, da lag heute Morgen Schnee und mit der Sonne ist der Schnee dann sehr schnell weggeschmolzen. Aber wir haben aktuell weitere Schneefälle in Deutschland, auch für die nächsten Stunden heute Nacht. Das gilt vor allem für den gesamten Südosten unseres Landes und es gibt im Nordwesten etwas Nebel. Insgesamt erwarten wir eine erneute frostige Nacht. in ganz Deutschland mit -3 bis -10 Grad. Rund um den Harz und Thüringer Wald können es sogar -10 bis -12 Grad werden. Dafür dann morgen in der Mitte unseres Landes viel Sonnenschein. Am Alpenrand immer noch leichte Schneefälle. Der Nebel im Nordwesten löst sich bald auf. Dann gibt es hier neue Wolkenfelder. Und die können am Nachmittag auch im Norden Deutschlands einzelne kurze Schauer bringen. Die Temperaturen steigen morgen auf 1 bis 7 Grad im Saarland. Und im Rhein-Main-Gebiet wird es mit 8 bis 9 Grad noch ein bisschen wärmer. Dann folgen zwei eher trübe Tage. Dazu am Donnerstag anfangs Schnee, später vor allem im Westen und Nordwesten auch viel Regen. Der Freitag bringt ein wenig Nieselregen, im Süden etwas Schnee, insgesamt wenig Sonnenschein. Und dann kommt das Wochenende. Und da gibt es ein wenig Hoffnung, dass der Frühling sich etwas stärker zeigt. Denn die Temperaturen steigen immerhin auf 10 bis 12 Grad, und zwar in ganz Deutschland.
Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und hier geht's jetzt weiter. Genau, mit der Serie Weißensee musste ich kurz ablesen über das Leben mit der Staatssicherheit in der DDR. Das Nachtmagazin mit Thorsten Schröder meldet sich heute um 0:20 Uhr und wir sind morgen selbstverständlich wieder für Sie da. Bis dahin.